Sieben Wochen mit Gottes Wort, 35. Tag, Johannes 9, Vers 1. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass er von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasch dich im Teich Siloach. Siloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten: Ist das nicht der Mann, der immer da saß und bettelte? Die einen sagten: Das ist er. Die anderen sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es wirklich. Da fragten sie ihn: Wieso kannst du auf einmal sehen? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte eine Paste und strich sie mir auf die Augen. Dann sagte er zu mir: Geh zum Teich von Siloach und wasch dich. Ich ging dorthin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er jetzt? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus die Paste gemacht und dem Blinden die Augen geöffnet hatte, war ein Sabbat. Nun fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden war. Da erzählte er es noch einmal: Der Mann strich eine Paste auf meine Augen, dann wusch ich mich und konnte sehen. Einige von den Pharisäern sagten: Dieser Mensch kommt nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht ein. Andere meinten aber: Wie kann jemand solche Zeichen tun, wenn er selbst ein Sünder ist? Da kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Und du? Was sagst du über ihn? Schließlich hat er dir die Augen geöffnet. Er antwortete: Der Mann ist ein Prophet. Nun glaubten die jüdischen Behörden nicht, dass er blind gewesen war und jetzt sehen konnte. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie: Ist das euer Sohn? Ihr sagt, dass er von Geburt an blind war. Wieso kann er jetzt sehen? Die Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Wir wissen nicht, wieso er jetzt sehen kann. Wir wissen auch nicht, wer ihm die Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den jüdischen Behörden fürchteten. Die hatten nämlich schon beschlossen: Wer bekennt, dass Jesus der Christus ist, wird aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Mann, der blind gewesen war, noch einmal zu sich rufen. Sie forderten ihn auf: Bei der Ehre Gottes, sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Der Mann antwortete: Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Aber ich weiß eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sie fragten ihn weiter: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er die Augen, hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Das habe ich euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch Jünger von ihm werden? Da beschimpften sie ihn und sagten: Du bist ein Jünger von ihm, aber wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann gab ihnen zur Antwort: Das ist doch erstaunlich. Ihr wisst nicht, woher er kommt, aber mir hat er die Augen geöffnet. Wir wissen doch, Gott erhört nicht die Sünder. Gott hört auf die, die ihn ehren und seinen Willen tun. Seit die Welt besteht, hat man das noch nie gehört. Jemand hat einem Menschen die Augen geöffnet, der von Geburt an blind war. Dieser Mann könnte nichts vollbringen, wenn er nicht von Gott käme. Sie gaben ihm zur Antwort: Von Geburt an bist du ganz und gar ein Sünder. Ausgerechnet du willst uns belehren. und sie warfen ihn hinaus aus der jüdischen Gemeinde. Jesus hörte, dass sie den Mann hinausgeworfen hatten. Als er ihn dann fand, fragte er ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Herr, sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann. Jesus sagte: Du hast ihn gesehen. Es ist der, der mit dir redet. Da sagte der Mann: Ich glaube, Herr. Und er fiel vor ihm auf die Knie. Jesus sprach: Ich bin in diese Welt gekommen, um Gericht zu halten. Die nicht sehen können, sollen sehend werden, und die sehen können, sollen blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren. Sie fragten ihn: Sind wir etwa auch blind? Jesus antwortete: Wenn ihr blind wärt, wäret ihr keine Sünder. Aber jetzt behauptet ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde bestehen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der Türhüter öffnet ihm und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen. Denn die Stimme von Fremden kennen sie nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Da begann Jesus noch einmal: Amen, Amen, das sage ich euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafstall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben. Und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Wegen dieser Worte kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter den jüdischen Zuhörern. Viele von ihnen meinten: Er ist von einem Dämon besessen und verrückt. Warum hört er ihm zu? Andere erwiderten: So redet kein Besessener. Kann ein Dämon etwa Blinden die Augen öffnen? Es war im Winter, als in Jerusalem das Tempelweihfest gefeiert wurde. Jesus ging im Tempel in der Salomonhalle auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten: Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus bist, dann sag es uns frei heraus. Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sind meine Zeugen. Aber ihr glaubt nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Ich habe im Auftrag des Vaters vor euren Augen viele gute Taten vollbracht. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern wegen Gotteslästerung, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete: Steht nicht sogar in eurem Gesetz, ich habe gesagt, Götter seid ihr? Gott selbst nennt also diejenigen Götter, an die er sein Wort richtete, an seine Worte richtete. Und die Heilige Schrift kann nicht aufgehoben werden. Der Vater hat mich selbst erwählt und in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes? Wenn das, was ich tue, nicht die Taten meines Vaters sind, braucht ihr mir nicht zu glauben. Wenn sie es aber sind, dann glaubt wenigstens diesen Taten, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Dann werdet ihr erkennen und verstehen, der Vater ist in mir gegenwärtig und ich bin im Vater gegenwärtig. Da versuchten sie erneut, ihn festzunehmen, aber er konnte ihnen entkommen. Jesus überquerte erneut den Jordan und ging an den Ort, wo Johannes früher getauft hatte. Dort blieb er. Viele Menschen kamen zu ihm und sagten: Johannes hat zwar keine Zeichen getan, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele kamen dort zum Glauben an Jesus. Ein Mann war schwer krank. Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße getrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger erwiderten: Rabbi, vor kurzem wollten die Leute in Judäa dich steinigen, und du willst wieder dorthin gehen? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stolpert nicht, denn er sieht das Licht der Welt. Der aber bei Nacht umhergeht, stolpert, denn er hat kein Licht bei sich. Nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte aber über den Tod des Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es gehe um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war, denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Also lasst uns jetzt zu ihm gehen. Thomas, der auch Didymus genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: »Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.« Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte: »Wo ist sein Grab?« Sie antworteten: »Herr, komm und sieh selbst.« Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten: »Sieh doch, wie sehr er ihn geliebt hat.« Aber einige von ihnen meinten: »Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt?« Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte: »Wälz den Stein weg.« Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte: »Herr, er stinkt schon, denn er ist seit 4 Tagen tot.« Jesus entgegnete ihr: »Habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Da wälzten sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.« Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: »Lazarus, komm heraus!« Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: »Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen.« Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Viele kamen zum Glauben an Jesus. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die führenden Priester und die Pharisäer den jüdischen Rat ein. Sie sagten: »Was sollen wir machen? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns den Tempel und das Volk nehmen.« Zum jüdischen Rat gehörte auch Kaiphas, der in diesem Jahr der hohe Priester war. Er sagte: »Ihr versteht gar nichts. Ihr bedenkt auch nicht, dass es besser für euch wäre, wenn ein Mann für das Volk stirbt, besser als wenn das ganze Volk vernichtet wird.« Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr hohe Priester war. Dadurch konnte er wie ein Prophet ankündigen, dass Jesus für das Volk sterben wird. Das sollte nicht nur für das Volk geschehen. Auch die in aller Welt verstreuten Kinder Gottes sollten zu einer Gemeinschaft zusammengeführt werden. Von dem Tag an war der jüdische Rat fest entschlossen, Jesus umzubringen. Danach zeigte sich Jesus nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück in einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Viele Menschen zogen schon vor dem Fest nach Jerusalem. Sie kamen aus dem ganzen Land, um sich für das Fest zu reinigen. Die Leute hielten auch nach Jesus Ausschau, während sie im Tempel zusammenstanden, sagten sie zueinander: »Was meint ihr, wird er zum Fest kommen?« Die führenden Priester und die Pharisäer hatten angeordnet: »Wer weiß, wo er sich aufhält, soll es melden.« Denn sie wollten ihn festnehmen.